Der Hebräerbrief enthält ein ganzes Kapitel, das nichts anderes macht, als Menschen aus dem Alten Testament aufzuzählen, die Gott vertraut haben und die dann auch erlebt haben, dass Gott vertrauenswürdig ist. Eine dieser Personen, die dort aufgelistet werden, ist Abraham. Und den Abschnitt über Abraham aus diesem Kapitel Hebräer 11, den lese ich uns vor. Er handelt von Abraham und er handelt auch vom Himmel. Und das Thema der Predigt ist ja Faszination Himmel. Wen werden wir dort treffen? Also hören wir mal, was der Hebräerbrief zu Abraham und zum Himmel sagt. Hebräer 11 von Vers 8 an. Wie kam es, dass Abraham dem Ruf Gottes gehorchte, seine Heimat verließ und an einen Ort zog, der nach Gottes Zusage einmal sein Erbbesitz sein würde? Warum machte er sich auf den Weg, obwohl er nicht wusste, wohin er kommen würde? Der Grund dafür war sein Glaube. Im Vertrauen auf Gott ließ er sich in dem ihm zugesagten Land nieder, auch wenn er dort zunächst nichts weiter war als ein Gast in einem fremden Land. Und zusammen mit Isaak und Jakob, denen Gott dasselbe Erbe in Aussicht gestellt hatte, in Zelten wohnte. Er wartete auf die Stadt, die auf festen Fundamenten steht und deren Gründer und Erbauer Gott selbst ist. Wie kam es, dass Abraham, noch in einem Alter, in dem man eigentlich nicht mehr Vater werden kann, die Kraft erhielt, mit seiner Frau Sarah, die selbst unfruchtbar war, ein Kind zu zeugen? Auch dafür war sein Glaube der Grund. Abraham war überzeugt, dass der, der ihm einen Sohn versprochen hatte, vertrauenswürdig ist. So stammt also von einem einzigen Mann, noch dazu von einem, dessen Zeugungskraft erloschen war, eine unermesslich große Nachkommenschaft ab, so unzählbar wie die Sterne am Himmel und der Sand am Ufer des Meeres. Sie alle, von denen wir jetzt gesprochen haben, haben Gott bis zu ihrem Tod vertraut, obwohl das, was er ihnen zugesagt hatte, dann noch nicht eingetroffen war. Sie erblickten es nur aus der Ferne, aber sie sahen der Erfüllung voller Freude entgegen, denn sie waren auf dieser Erde nur Gäste und Fremde und sprachen das auch offen aus. Wenn sich aber jemand als Fremder und als Gast bezeichnet, gibt er damit zu verstehen, dass er nach einer Heimat Ausschau hält. Hätten unsere Vorväter dabei an das Land gedacht, aus dem sie gekommen waren, so hätten sie ja genügend Zeit gehabt, dorthin zurückzukehren. Nein, sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut.
Die Sehnsucht nach dem Himmel gehört zu unserem Leben als Christen. Eigentlich ist die Sehnsucht, wenn sie vorhanden ist bei uns, prägend für unseren Alltag. Wir leben für eine Welt, die wir heute noch nicht sehen, aber wir wissen, dass diese Welt für uns einmal sichtbar werden wird. Und deshalb formuliert Paulus das Lebensmotto der Christen folgendermaßen: Wir richten unseren Blick nämlich nicht auf das, was wir sehen, sondern auf das, was jetzt noch unsichtbar ist. Denn das Sichtbare ist vergänglich, aber das Unsichtbare ist ewig. Das ist das Lebensmotto von uns Christen. Also wir richten uns auf das, was jetzt noch nicht sichtbar ist, für uns noch nicht. Unser Leben ist auf das ausgerichtet. Die neue Erde und der neue Himmel ist unser Ziel. Und wir wollen das tun, was zur Erreichung dieses Zieles hilfreich ist. Darauf sollen wir uns konzentrieren. Und deshalb sind Christen auf der Erde gar nicht wirklich beheimatet, wie wir das ja gehört haben. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Also es ist ganz eindeutig, das ist eine Stadt, zu der sind wir unterwegs, auf das sind wir konzentriert. Dort geht unser Leben hin, wir sind hier nicht wirklich beheimatet. Mit dieser Sehnsucht lebte schon Abraham, wie wir gehört haben, und alle Menschen, die Gott vertrauen. Sie wussten, es wird ein besseres Land geben, ein Land, das nicht mehr von der Sünde beeinträchtigt werden wird. Sie sehnten sich nach etwas Besserem, nach einer Heimat im Himmel. Ich weiß nicht, ob das für uns nicht ein bisschen schwer nachvollziehbar ist, diese Sehnsucht nach der Heimat im Himmel. Ich denke, schwer nachvollziehbar ist sie für uns dann, wenn es uns hier sehr gut geht. Wenn wir hier alles haben, dann brauchen wir ja nichts. Dann ist es uns wohl, wenn wir gesund sind, wenn wir genügend Einkommen haben, wenn uns der Beruf Spaß macht. Dann haben wir ja doch ein interessantes Leben. Und trotzdem, ich denke, auch Abraham hatte ein interessantes Leben. Er war reich, hatte viele Angestellte, viel Vieh. Er konnte rumziehen, konnte sogar einen Krieg gewinnen mit seinen Leuten. Er war stark. Aber seine Sehnsucht war auf das ausgerichtet, was er noch nicht sehen konnte. Und nun, wenn wir offen sagen, dass wir uns nach dieser neuen Stadt, nach dem Himmel sehnen, werden uns viele Leute ein mitleidiges Lächeln schenken. Ja, das ist natürlich typisch, denken sie. Das sind ja die Christen, eben diese engen Christen, die glauben, dass es im Jenseits etwas Besseres gibt und dass es für sie, wenn sie an Jesus glauben, noch besser sein wird. Das sind die, die von Himmel und Hölle sprechen. Besser würden sie doch das Leben hier genießen, statt sich mit den moralischen Maßstäben der Bibel auseinanderzusetzen. Und diese Schmähung und dieser Spott der Leute, der in dieser Art ja auch nicht wirklich zutrifft, weil auch Christen können natürlich das Leben hier auch genießen. Aber dieser Spott verleitet uns dazu und schüchtert uns ein, dass wir es kaum noch wagen, so groß von dieser unglaublichen Zukunft zu sprechen, wie es eigentlich nötig wäre. Wir betonen dann, was auch nicht ganz falsch ist, welche Vorteile der Glaube an Jesus in dieser Welt heute, in meinem Alltag hat. Das kann man, das stimmt auch. Aber wenn wir nicht mehr diesen Blick für das haben, was kommt, dann wird unser Glaube immer ärmer. Denn was sagen wir dann, wenn Verfolgung kommt? Was sollen die Christen sagen, die verfolgt werden, die ihre Berufe nicht mehr ausüben können, die ihre Länder verlassen müssen, die ermordet werden? Was sagen wir dann für ihre Hoffnung, die sie haben auf dieser Erde? Es ist doch die Hoffnung auf die zukünftige Welt. Die Hauptsache, auf das wir hinleben, ist die unsichtbare Welt, nicht diese sichtbare Welt. Natürlich wird sie dann für uns sichtbar sein. Wenn wir das ganz nüchtern betrachten, ist die Hauptsache nicht das Leben, das wir hier führen. Wir alle wissen, wie kurz und wie schnell das Leben vorbeigeht. Und je älter das man wird, je mehr merkt man, wie schnell alles rast. Da kann ich mich noch erinnern, als wir ein großes Fest machten, als meine Mutter 50 wurde. Da habe ich meine Frau schon gekannt. Ich weiß noch genau, wo das war. Ich bin jetzt schon über 50, das ist unglaublich. Das rast, man hat den Eindruck, je älter man wird, je schneller rast es. Wir wissen ja, wie schnell das Leben vorbei ist, wie schnell es zu Ende sein kann. Aber in der Zukunft liegt die Hoffnung für uns. In der Zukunft ist das, was unser Glaube verspricht. In der Zukunft liegt der Reichtum des Glaubens. Wir sollen ja, so sagt es selbst Jesus, Schätze im Himmel sammeln. Warum? Weil sie dort unvergänglich sind, weil wir sie dort genießen können. Denn das Großartige, auf das wir hinleben, ist das Erbe. Und das Erbe, das wir antreten werden, ist die neue Erde, die uns Gott zu Besitz geben wird. Das haben wir schon gesehen in dieser Reihe. Menschen mögen uns belächeln und Mitleid mit uns haben. Diese armseligen Christen, die ans Jenseits denken. Aber eines ist sicher, Gott belächelt uns nicht. Gott findet das nicht lächerlich. Er findet nicht, dass wir abgehoben und abgefahren sind deswegen. Im Gegenteil. Gott freut sich, wenn wir den Himmel vor Augen haben. Gott freut sich, wenn wir auf den Himmel hin leben. Es ehrt ihn, dass wir dieses Ziel anstreben. Im Hebräer heißt es, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Schließlich hat er im Himmel tatsächlich eine Stadt für sie erbaut. Gott schämt sich nicht, wenn wir sagen, ich freue mich auf den Himmel. Ich freue mich auf die Stadt, die Gott erbaut hat. Ich ehre ihn, weil ich ihm das glaube, dass er das tatsächlich gemacht hat. Er schämt sich nicht. Wir schämen uns vielleicht, aber er nicht. Er freut sich über jeden, der sich ganz offen freuen kann auf das, was kommt. Lassen wir uns diese Sehnsucht und die Freude auf den Himmel nicht nehmen. Einfach, weil wir vermeiden wollen, dass andere denken, wir hätten da komische Hirngespinste oder wir seien nicht ganz auf 100. Das ist doch egal. Sollen sie es doch denken. Ich habe das natürlich auch nicht gern. Ich finde es auch besser, wenn die Leute finden, ja, das ist ein intelligenter Typ und weiß ich was. Als wenn sie denken, ja, das ist etwas abgefahren oder etwas einfach gestrickt in seinem Hirn, deshalb glaubt er an den Himmel. Aber es kommt der Tag, da werden alle sehen, die so denken, dass das, was Gott versprochen hat, sich tatsächlich erfüllt. Und sie werden sich noch die Haare raufen, wenn sie sie haben, dass sie das belächelt haben. Denn diese Stadt wird stehen, garantiert. Also lassen wir uns das nicht nehmen, lassen wir uns die Vorfreude nicht nehmen und je klarer wir natürlich wissen, was uns erwartet, je mehr können wir uns freuen. Und heute sind wir ja beim letzten Teil unserer Reihe Faszination Himmel angekommen und wir werden uns mit der wichtigen und interessanten Frage beschäftigen, wen wir dann im Himmel treffen werden. Wir werden einerseits glücklich mit Gott vereint sein. Wenn ich wüsste, dass Gott irgendwo auf dieser Welt ist, wo ich ihn treffen könnte, ihm in die Augen sehen könnte, ich garantiere euch, ich würde alles daran setzen, möglichst schnell dorthin zu kommen, um Gott zu sehen. Ich würde alles investieren. Ich würde Überstunden machen, um das Geld zu beschaffen, das mir noch fehlt, um dahin zu kommen. Den zu sehen, der die Welt und alles geschaffen hat. Wenn das möglich wäre, wenn ich das könnte auf dieser Welt, ich würde alles tun, um das Ziel zu erreichen. Ich könnte mir kein anstrebenswerteres Ziel vorstellen, als das zu erleben, den zu sehen, der alles gemacht hat und der die Welt am Leben erhält. Und es wundert mich auch gar nicht, dass die Jünger von Jesus genau das wollten. Sie wollten Gott sehen. Sie sagten Jesus, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Natürlich, das hätte mir auch genügt. Das würde mir auch genügen. Wenn sich Gott, der Schöpfer, mir einmal zeigen würde. Aber Philippus war sich in dem Moment nicht im Klaren, wie gefährlich sein Wunsch war. Der war nämlich tödlich. Hätte Gott diesen Wunsch erfüllt, indem dass er in seiner Herrlichkeit erschienen wäre, so wären alle Jünger gestorben. Denn zu Mose sagt er, niemand, der mich sieht, bleibt am Leben. Leider können wir Gott in dieser Welt mit unseren Augen nicht sehen. Nur ganz wenige Menschen durften ein kleines bisschen von der Herrlichkeit Gottes wahrnehmen. Ein kleines bisschen seiner Herrlichkeit sehen. Da gehört Mose dazu, da gehört Paulus dazu und da gibt es noch einige wenige Leute, die dieses Privileg hatten. Gott wohnt in einem Licht, so schreibt Paulus dem Timotheus, das nicht zugänglich ist für uns. Noch nicht. Noch nicht. Der Tag wird kommen, an dem wir Gott mit eigenen Augen sehen werden. Natürlich werden wir dann unseren neuen Körper haben, unseren unvergänglichen Körper. Das wird das großartigste Erlebnis überhaupt sein, das wir im Himmel machen werden. Dass wir Gott begegnen. Dass wir seine Herrlichkeit sehen. Ich bin überzeugt, die größte Faszination im Himmel wird die sein, dass wir Gott sehen und dass wir mit ihm vereint sind. Das wird die größte Faszination sein. Paulus sagt, jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie ein rätselhaftes, wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wir werden Gott mit eigenen Augen sehen. Und wenn wir Gott das erste Mal begegnen werden, wird er uns zuerst einmal trösten. Er wird uns alle Tränen abwischen. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Gott wird jeden von uns trösten. Er wird uns trösten, dass wir ganz und gar glücklich werden. Übrigens ist das einer der Hinweise, es gibt einige Hinweise, das ist einer der Hinweise, dass wir die Geschichte, die wir hier in unserem Leben haben, mitnehmen in die neue Welt. Denn über was sollten wir weinen, wenn wir uns an dieses Leben nicht mehr erinnern? Für was sollen wir getröstet werden, wenn alles ausgelöscht ist, was wir hier gelebt haben? Natürlich nehmen wir diese Erinnerung mit. Gott wird die Tränen abwischen über all dem Leid, das über uns kam. Über all die Trauer, über all das, was wir erlebt haben. Tränen von Leid und Schmerz, Tränen der Ungerechtigkeit, Tränen der Krankheit und Ängste, die wir erleben. Gott wird uns trösten. Gott wird auch diesen Lehrer trösten, den man angehängt hat, ein gläubiger Lehrer. Er hätte Kinder missbraucht von seiner Klasse. Am Schluss hat man herausgefunden, dass das gar nicht stimmt. Er ist ein Wrack heute, kann nicht mehr arbeiten, sein Herz hat kollabiert. Das sind die Ungerechtigkeiten. Diese Tränen wird Gott abwischen. Diese Tränen wird Gott abwischen. Alles Leid, was auch Christen erleben, auch heute in dieser Welt, dass sie umgebracht werden. Denken wir an diese drei, die im Jemen jetzt ermordet wurden. All diese Tränen, auch die Tränen der Angehörigen, wird Gott abwischen. Gott wird uns trösten. Wir werden mit dieser Erinnerung in den Himmel kommen, aber Gott wird uns zuerst die Tränen abtrocknen. Dann wird kein Leid und kein Schmerz mehr sein. Wir werden mit Gott vereint sein. Unser ganzes Leben wird dann sichtbar von der Gegenwart Gottes beeinflusst sein. Die Offenbarung beschreibt das so: Einen Tempel sah ich nicht in der Stadt. Der Herr selbst, der allmächtige Gott, ist ihr Tempel. Er und das Lamm. Gott Vater und der Sohn sind quasi das Zentrum dieser neuen Stadt, dieses Jerusalems, wo wir ein- und ausgehen werden. Gott der Vater und sein Sohn. Wir alle werden von dieser Herrlichkeit Gottes inspiriert sein. Das wird für uns keine schreckliche Erfahrung sein, die wird nicht von Angst geprägt sein. Jetzt ist Gott da. Sondern wir werden mit großer Freude, großer Begeisterung die Gegenwart Gottes erleben. Und Johannes schreibt weiter, auch sind weder Sonne und Mond nötig, um der Stadt Licht zu geben. Sie wird von der Herrlichkeit Gottes erhellt. Das Licht, das ihr leuchtet, ist das Lamm. Und das Lamm steht in der Offenbarung für Jesus Christus. Jesus ist das absolute Zentrum, wird das absolute Zentrum unseres Lebens sein. Wir werden glücklich und dankbar sein, wie wir uns das jetzt überhaupt nicht vorstellen können. Wir werden Jesus unendlich dankbar sein für das, was er für uns getan hat. Wir werden dann begreifen, wie wichtig sein Tod am Kreuz für uns war. Wir werden begreifen, dass wir in diesem Himmel nie und nimmer wären, hätte Jesus sein Leben nicht für uns gegeben. Wir werden darüber staunen, wie groß und unvorstellbar das Opfer von Jesus war für uns. Wir werden uns kaum davon erholen können, dass Jesus diese Herrlichkeit, in der wir ihn jetzt sehen, verlassen hat, um auf diese Erde zu kommen und verachtet über diese Welt zu gehen. Wir werden das kaum fassen. Ich denke, wir werden eine Ewigkeit darüber erstaunt sein, dass Jesus diesen Schritt tat, dass er die Herrlichkeit beim Vater verließ, um auf diese Erde zu kommen. Wir denken, das hätte ich, glaube ich, nicht gemacht. Das hätte ich nicht gemacht. Das ist ja unglaublich, was Jesus auf sich genommen hat. Ich garantiere uns, wir werden das dann einigermaßen begreifen, was Großartiges Jesus für uns getan hat. Wir werden das kaum begreifen können, dass er das für uns tat. Jesus wird das Zentrum unseres Lebens sein. Und ein altes Lied, das ich sehr gerne singe, obwohl der Text eher etwas altertümlich ist. Ich finde es besonders berührend, ganz besonders dann, wenn man es an Abdankungen singt. Das Lied spricht ebenso etwas blumig von goldenen Straßen, die man im Neuen Jerusalem betreten wird. Und wie großartig und faszinierend diese neue Welt sein wird, diese neue Erde. Aber was dieses Lied deutlich macht in dieser neuen Erde, die so faszinierend ist, wird Jesus alles überstrahlen. Das wird die große Faszination sein. Ich habe euch das, was ich jetzt zitiere, habe ich euch abgetippt auf dem Zettel. Dort vor dem Thron im himmlischen Land treffe ich die Freunde, die hier ich gekannt, komme ich ja noch dazu, auch etwas ganz Großartiges. Dennoch wird Jesus und Jesus allein Grund meiner Freude und Anbetung sein. Das wird unglaublich sein, kann ich euch sagen. Und dann diese Refrain. Das wird allein Herrlichkeit sein. Das wird allein Herrlichkeit sein, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe, wenn frei von weh ich sein Angesicht sehe. Wir können uns nicht vorstellen, wie begeisternd diese Begegnung für uns sein wird, wenn wir mit Gott vereint werden. Wir können uns kaum vorstellen, wie großartig es sein wird, wenn wir mit Gott zusammen sind. Diese Freude wird alles, alles übertreffen, was wir je an Freude erleben werden bis dahin. Alles. Nun freue ich mit Freunden unterwegs. Im Himmel werden wir mit anderen Menschen zusammenleben. Gott dachte ja bei der Erschaffung der Erde, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Gott hat uns als Wesen geschaffen, die Gemeinschaft brauchen, die auf Gemeinschaft ausgelegt und angewiesen sind. Das fängt schon mit der Geburt an. Man kann nicht ein Kind gebären und nachher legt man es in die Wiege und sagt, in 10 Jahren schaue ich dann mal vorbei, wie sich das entwickelt hat, oder? Lothar, das hat nicht geklappt. Etwas anstrengender. Von Anfang an sind wir auf Gemeinschaft angewiesen. Selbst in der gefallenen Schöpfung. Menschen entwickeln sich gesund, wenn sie in gute Gemeinschaft eingebunden sind. Wie wichtig Gott dieser Aspekt unseres Lebens bis heute ist, zeigt sich auch an der Idee der Gemeinde. Schon die ersten Christen lebten in enger Gemeinschaft und verbindlich zusammen. Gott hat nicht gesagt, mir ist einfach wichtig, dass ihr zu mir ein gutes Verhältnis habt und das ist okay und dann lebt einfach für euch so, bis wir uns dann vereinen, sondern er hat uns als Gemeinschaft zusammengefügt. Er erwartet, dass wir einander lieben, dass wir miteinander unterwegs sind. Die Gemeinde wird einmal von Paulus als einen Körper beschrieben. Und dieser Körper lebt und jeder Teil des Körpers, der Finger, das Auge, alles ist ein Christ. Also ein Christ ist das Auge, der andere ist das Herz, der andere, egal was, oder die Zehe oder die Ferse. Und alle zusammen bilden wir den Leib Christi. Gott hat alles auf Gemeinschaft angelegt. Hat alles für Gemeinschaft geschaffen. Das geht durch die ganze Bibel hindurch. Wir sind ebenso geschaffen. Wir sind nicht nur auf Gott ausgerichtet. Gott wollte von Anfang der Schöpfung, dass wir miteinander unterwegs sind. Gott freut sich, wenn wir miteinander unterwegs sind und wir Freude miteinander und aneinander haben. Das ist überhaupt nichts Ungeistliches. Es gibt ja so Leute, die finden das ungeistlich. Nur immer Jesus und nur immer Gott. Das andere ist alles Nebensache. Falsch gedacht. Lest den Johannesbrief, den ersten. Dann kommt ihr auf die Welt. Gott hat sich das ganz anders gedacht. Gott freut sich geradezu, wenn wir untereinander Gemeinschaft haben, wenn wir miteinander unterwegs sind. Diese Idee Gottes ist selbstverständlich auch auf der neuen Erde noch, kommt die zum Tragen und noch stärker und vollkommener wird das gelebt werden, die Gemeinschaft, weil dort in der neuen Erde die störende und zerstörende Sünde überhaupt keinen Einfluss mehr hat. Die Gemeinschaft der Menschen untereinander wird ein wichtiger Teil unseres Lebens auf der neuen Erde sein. Wir werden es genießen, miteinander unterwegs zu sein und Gemeinschaft zu pflegen. Wir werden bestimmt viel Spaß haben. Ich bin überzeugt, wir werden viel miteinander lachen. Feste werden wir feiern, wie ich bereits am letzten Sonntag darauf aufmerksam gemacht habe. Es wird große Festessen mit feinsten Speisen geben. Viele Menschen werden, also es wird dann nicht wie im Weltraum, oder? Also diese kompakte Verpflegung, die die Astronauten in sich aufsaugen müssen, man nicht weiß, was drin ist. Das wird das feinste Essen sein, das wir je gesehen haben. Da kann man, das wird eine unglaubliche Vielfalt sein. Viele Menschen werden wir treffen, von denen wir bis dahin nur gehört haben, weil sie zu unserer Zeit nicht lebten oder weil wir nicht die Gelegenheit hatten, sie persönlich kennenzulernen. Jesus sagte ja, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaac und Jakob im Himmelreich zu Tische setzen. Was werden uns die drei Männer alles erzählen können? Wie viele spannende Geschichten werden wir von ihnen hören? Was werden wir von Abraham? Vielleicht erzählt er uns, wie das für ihn war, dass er so lange warten musste, bis Isaac zur Welt kam. Vielleicht wird uns Abraham erzählen, wie das für ihn war, als Gott ihm den Auftrag gab, seinen Sohn Isaac zu opfern. Und wir werden ihn vielleicht fragen, ja, aber Abraham, wieso hast du denn geglaubt, selbst wenn du Isaac opferst, dass dir Gott Isaac zurückgeben wird? Wir werden spannende Geschichten hören. Wir werden vieles erfahren, das uns interessiert, das wir bis dahin noch gar nie gelesen haben. Und wir werden es aus erster Hand wissen. Aber auch Johannes, der Apostel Johannes und auch die anderen Apostel könnten uns viel erzählen. Am Schluss des Johannesevangeliums sagt Johannes nämlich, es gäbe noch vieles andere zu berichten, was Jesus getan hat, wenn alles einzeln aufgeschrieben würde. Ich glaube, die Welt wäre zu klein, um all die Bücher zu fassen, die man dann schreiben müsste. Also jetzt stellt euch mal vor, das Material, das wir haben, um miteinander zu sprechen. Im Himmel. Nur schon Johannes. Mit Johannes könnten wir uns einige Jahrhunderte unterhalten, bis wir alles erfahren haben. Wir werden mit Zeitzeugen, auch mit anderen, die wir nicht kennen, hören können und gespannt sein, was sie uns erzählen und berichten. Es wird sich nie erschöpfen. Aber nicht nur Geschichten aus der vergangenen Zeiten wird unser Leben bereichern. Es wird auch neue spannende Geschichten geben, nämlich in der neuen Welt geht das Leben weiter, auch da gibt es wieder neue Geschichten. Sind wir doch ehrlich, schon hier faszinieren uns Geschichten. Ich weiß noch, ich war einmal, als ich noch etwas jünger war, mit einem Mann zusammen, ein Arzt, ein Original, der ist auf ganz besondere Weise zum Glauben gekommen, der wollte sich quasi das Leben nehmen, hat die Pistole ergriffen und dann ist eine Bibel runtergefallen. Und dann hat er zuerst in der Bibel gelesen und ist Christ geworden, hat sich nicht umgebracht. Dr. Sartorius, ich weiß nicht, ob das noch jemand ein Begriff ist. Und ich bin mit dem am Tisch gesessen und der hat Geschichten und Geschichten erzählt. Ich hätte ihm noch stundenlang zuhören können. Das war so spannend, was der alles erlebt hat. Wir werden Spannendes hören. Es wird nicht langweilig sein. Und wenn einer langweilig wird, dann gehen wir zu einem anderen, der eine spannendere Geschichte hat. Es wird faszinierend sein. Es wird vieles geschehen, was uns begeistert. Es wird einfach eine große Freude sein, mit all den Menschen zusammen zu sein. Es wird kein Standesdünkel geben, keine Eifersucht, keine Ausgrenzung, keine Diskriminierungen. Jeder wird herzlich willkommen sein, dort, wo er hinkommt. Eine andere Frage, die viele beschäftigen, ist, ob man Eltern, Geschwister und Freunde auf der neuen Erde erkennen und treffen wird. Selbstverständlich werden wir uns kennen. Und wir werden uns riesig freuen, wenn wir uns im Himmel wieder sehen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass wir in den Himmel kommen. Wenn man nicht in den Himmel kommt, den kann man dort nicht sehen. Das ist leider so. Und in den Himmel kommen wir ganz einfach so, dass wir Jesus nachfolgen. Jesus ist die Türe zum Himmel. Jesus sagt, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Das ist die Türe in den Himmel, Jesus selbst. Wenn wir also im Himmel sind, werden wir die Menschen, mit denen wir unterwegs waren, kennen. Wir kennen offensichtlich schon Abraham, Isaac und Jakob, wenn sie am Tisch sitzen. Obwohl wir sie auf dieser Erde noch nie gesehen haben. Ich denke, dass die Freude im Himmel auch deshalb groß sein wird, weil wir uns darüber freuen, alte, bekannte und liebe Christen zu treffen, mit denen wir hier unterwegs waren. Es gibt eine Begebenheit, die aufzeigt, dass wir im Himmel die Personen erkennen. Es ist bei der Verklärung von Jesus. Plötzlich standen neben Jesus Elia und Mose. Und die Jünger erkannten offenbar, ob man es ihnen gesagt hat, ob man sie vorgestellt hat oder nicht. Auf jeden Fall war klar, ihnen klar, das waren zwei Männer aus der Frühgeschichte Israels. Die haben ihre Persönlichkeit behalten. Das war Elia und das war Mose. Vielleicht hat man ihnen das gesagt, aber sie waren die Persönlichkeiten. Ich habe den Eindruck, dass die Bibel ganz selbstverständlich davon ausgeht, dass wir in der neuen Welt dieselben Personen sein werden, die wir in dieser Welt sind. Wir werden in die neue Welt unsere Geschichte von dieser Welt mitnehmen und wir werden auch die Menschen wieder erkennen, die uns auf dieser Welt begleitet haben, mit denen wir unterwegs waren. Wir geben die Persönlichkeit nicht ab, sonst macht die ganze Idee von der neuen Welt und vom neuen Himmel, wohin wir kommen sollen, überhaupt keinen Sinn. Wenn unsere Persönlichkeit dann nicht mehr existiert, was soll denn das Ganze? Das ist doch das eine Nullübung. Das macht doch nur Sinn, wenn wir unsere Persönlichkeit behalten, und davon ist eigentlich die Bibel, geht sie klar aus. Selbst König David lebte mit diesem Wissen, als er das erste Kind das er mit Bathsheba zeugte und unter etwas eigenartigen Umständen verloren hatte, sagt er, ich kann es doch nicht wieder zum Leben erwecken. Ich folge ihm einmal nach, aber zu mir kommt es nicht mehr zurück. Ich folge ihm nach. Da glaubt ihr doch, dass er dieses Kind einmal sehen wird. Sonst wäre doch das einfach so etwas Dahingeredetes. Es ist für uns nicht nur ein Trost, wenn jemand stirbt, den wir lieben und der Jesus nachgefolgt ist, dass er gerettet ist und deshalb nicht in die Hölle kommt. Klar, das ist sehr wichtig, ich finde das auch super. Aber es ist doch auch unser Trost, dass wir wissen, dass wenn jemand stirbt, den wir lieben, dass wir den wiedersehen werden. Das ist doch genauso eine große Freude und so ein großer Trost. Und dass wir dann wissen, dass die Zeit, die wir mit dem Mensch verbringen werden, den wir verloren haben, die Zeit wird intensiver, viel länger sein als wir hier auf dieser Erde mit ihnen Zeit verbringen konnten. Es wird einfach großartig sein. Übrigens freuen wir uns ja jetzt auch auf Jesus. Niemand denkt von uns, er würde Jesus nicht erkennen. Niemand zweifelt daran. Wir werden auch genau wissen, da bin ich überzeugt, wir werden im Himmel genau wissen, was Jesus für uns getan hat auf dieser Erde. Wir werden das wissen. Das muss uns nicht neu beigebracht werden. Wir werden im Himmel stehen, auf dieser neuen Erde, und wir werden sagen, boah, Jesus, danke, hast du das für mich gemacht. Das muss uns niemand mehr sagen, was er für mich gemacht hat. Da bin ich tiefstens überzeugt. Die Erinnerung, wir werden nicht zu Neutrums, wo einfach alles ausgelöscht wird und man fängt bei Null an und füttert uns dann mit Informationen. Nein, wir werden das wissen, da bin ich felsenfest überzeugt. Und genauso werden wir die Menschen treffen, die wir in dieser Welt kennenlernten und die mit Jesus unterwegs waren. Wir werden dann eine Ewigkeit Zeit haben, um miteinander unterwegs zu sein. Und wir werden viele neue Freunde dazu bekommen. Noch ein letztes: staunend die Tierwelt genießen. Unser Leben auf der Erde, auf dieser neuen Erde, wird auch durch die Tiere bereichert werden. Es ist die vielfältige und fantasievoll gestaltete Tierwelt, die Gott erschaffen hat. Für mich besteht absolut kein Zweifel, dass es auf der neuen Erde Tiere geben wird. Die Tiere wurden vor dem Menschen geschaffen. Sie gehören zur Grundidee Gottes für die Erde. Und nochmals, das Grundprinzip. Gott hat eine Erde geschaffen, die Erde wird durch die Sünde zerstört und Gott schafft eine neue Erde. Also er sagte, diese Erde, die ich geschaffen habe, die ist gut, ist wunderbar. Also wenn er die Erde erneuert, wiederherstellt, das ist ja das Schlüsselwort, in dieser Wiederherstellung werden auch die Tiere wiederhergestellt, die Tierwelt wird wiederhergestellt. Es geht mir nicht darum, ob dann deine Katze du erkennen wirst oder so, das finde ich etwas zu weit gegangen. Aber es wird Tiere haben. Auf der neuen Erde werden die Tiere aber keine anderen Tiere fressen, weil das ist eine Folge der Sünde, sondern die Tiere werden vegetarisch leben. So heißt es, den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich Gräser und Blätter zur Nahrung zu. Also das ist eigentlich die Grundidee. Also die Tiere werden nicht mehr einander fressen. Wäre ja auch schwierig zu verstehen in einer Welt, wo nicht mehr die Sünde regiert. Und dann frisst man sich auf, oder? Finde ich unanständig. Gut, wir fressen auch Tiere auf. Aber das gehört jetzt halt in unsere Welt. Das Verhältnis zwischen Mensch und Tier wird von einer besonderen Zutraulichkeit bestimmt werden. Es wird keine Zoos mehr geben, in denen wir die in Sicherheit gebrachten Tiere anschauen. Das ist nicht mehr nötig. Es wird zwischen Tier und Mensch eine ganz andere Zutraulichkeit geben, als es hier möglich ist. Und da gibt uns der Prophet Jesaja Einblick. Er schreibt: Dann wird der Wolf beim Lamm zu Gast sein, der Panther neben dem Ziegenböckchen liegen. Gemeinsam wachsen Kalb und Löwenjungen auf. Ein kleiner Junge kann sie hüten, kann einen Löwen hüten. Schickt mal eure Kinder in den Zoo und sagt, ich möchte gerne das Kind zum Löwen lassen. Das Kind hat so Spaß am Löwen. Dann guck mal, was passiert. Aber da werden kleine Kinder Löwen hüten. Die Kuh wird neben den Bären weiden und ihre Jungen werden beieinander liegen. Der Löwe frisst dann Häcksel, wie das Rind. Der Säugling spielt beim Schlupfloch der Schlange. Das Kleinkind steckt die Hand in die Höhle der Otter. Das sind doch ganz andere Verhältnisse, als wir es heute haben. Das sind die Verhältnisse auf der neuen Erde. Wir werden aus dem Staunen nicht herauskommen. Es wird ein großer Genuss sein, die vielfältige Tierwelt zu beobachten. Die Artenvielfalt wird gigantisch sein. Sie wird gigantisch sein. Wir werden immer wieder etwas Neues entdecken können. Es wird uns Spaß machen. Wir werden lachen über das, was auch Tiere miteinander anstellen. Es wird einfach eine große Freude sein. Unvorstellbar. Aber wahr. Die Tierwelt wird das Leben auf der neuen Erde bereichern. So hat es sich Gott von Anfang an gedacht. Wir haben allen Grund, uns auf den Himmel, auf den neuen Himmel und auf die neue Erde zu freuen. Wir werden mit unserem neuen Körper auf einer neuen, geschaffenen Erde leben, die sich nicht in den Grundzügen nicht unterscheidet von unserem. Das Leben wird uns dort nicht ganz fremd sein und doch wird es ganz anders sein. Es wird komplett anders sein. Es wird uns aber in den Grundzügen des Lebens nicht fremd sein, weil wir auf einer Erde sind mit einem Körper und ich denke auch einer Erde, die sich dreht, einfach einer neuen Erde, aber wir werden ein Leben führen, das sich komplett vom Leben hier unterscheiden wird. Viel besser. Es wird ganz anders sein. Besser und vollkommener. Glücklicher und unbeschwerter. Erfüllender und spannender. Der ganze Himmel, oder der Himmel ist das einzige Ziel, wofür es sich zu leben lohnt. Und deshalb sagte Jesus seinen Jüngern, die begeistert waren, als er sie aussandte, wie ihnen die Geister gehorchten und so weiter. Und die kamen zurück und waren hell begeistert. Und Jesus dämpft sie ein bisschen und sagt, nicht darüber sollt ihr euch freuen, dass euch die Geister gehorchen. Freut euch vielmehr, dass eure Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Mit anderen Worten, freut euch nicht darüber, dass ihr jetzt Macht bekommen habt, dass ihr große Wunder seht. Freut euch, dass ihr einen Platz im Himmel habt. Was ihr mit diesen Wundern erlebt, ist zeitlich beschränkt. Das, was ihr im Himmel erleben werdet, ist ewig. Und da werden noch viel größere Wunder, werdet ihr sehen, als das, was ihr jetzt gemacht habt. Deshalb freut euch nicht über das, was ihr jetzt da machen konntet. Freut euch darüber, dass ihr einen Platz im Himmel habt. So wollen wir doch in Richtung Himmel leben. Denn hier auf der Erde gibt es keinen Ort, der wirklich unsere Heimat wäre und wo wir für immer bleiben könnten. Unsere ganze Sehnsucht gilt jener zukünftigen Stadt, zu der wir unterwegs sind. Johannes, der diese Vision des Himmels gesehen hat, kann man gut verstehen, wenn er ganz am Ende seines Schreibens, der Offenbarung, Folgendes zum Ausdruck bringt. Der sich für die Wahrheit aller dieser Dinge verbürgt, sagt. Und wer das sagt, ist Jesus. Ja, ich komme bald. Und dann, sagt Johannes, der alles gesehen hat. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Komm. Bitte, bitte, komm bald. Lass diese neue Welt anbrechen, die du mir gezeigt hast. Großartig wird sie sein. Johannes hat nicht gesagt, okay, super, Jesus, dass du kommst. Aber bitte, bitte, hold on. Moment, wart noch ein bisschen. Ich möchte noch 20 Jahre hier bleiben. Dann kannst du das aufräumen hier und dann komme ich gern. Nein, komm, komm, komm. Lass diese Welt anbrechen. Das zeigt, wie faszinierend diese Welt sein muss. Lasst uns mit diesem Blick leben. Hüten wir uns davor, uns zu schämen, dass wir auf den Himmel zuleben. Hüten wir uns davon, uns zu schämen, dass unsere Hoffnung nicht in dieser Welt liegt, sondern dass unsere Hoffnung in der neuen Welt liegt. Es wird der Tag kommen, da werden wir sehen, dass Gott diese Stadt gebaut hat, die er uns versprochen hat. Und Wir werden höchstens denken, wie blöd waren wir, nicht konkreter das wirklich in unser Leben zu integrieren. Der sich für diese Wahrheit all dieser Dinge verbürgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Herr Jesus, was du für uns Großartiges getan hast. Denn wenn du nicht in diese Welt gekommen wärst, gäbe es für uns keinen Himmel. Wenn du die Herrlichkeit beim Vater nicht verlassen hättest, würden wir die neue Erde nicht sehen. Oder wir würden sie sehen, aber nicht betreten können. Das haben wir dir zu verdanken und ich bin so tief überzeugt, dass wir auf der neuen Erde endlos darüber staunen werden, dass du das auf dich genommen hast für uns. Wir werden es kaum fassen können, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen hast, was wir heute fast wie selbstverständlich uns über die Lippen geht, werden wir dort kaum begreifen können. Und wir werden dir ewig dankbar sein. Dankbar für diese großartige Erlösung. Wir werden fasziniert sein vom Himmel, vom neuen Leben. Wir werden das genießen, mit unseren Freunden, mit unseren Angehörigen unterwegs zu sein auf der neuen Erde. Wir werden uns erfreuen an der fantasievollen und vielfältigen Tierwelt, die du auch in der neuen Welt schaffen wirst. Wir werden uns freuen an der Zutraulichkeit, auch an dieser Liebe, ja, an dieser Freiheit, die auf dieser neuen Erde sein wird. Und das hast alles du, Herr Jesus, uns ermöglicht. Und wir beten dich an und danken dir. Amen.